Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer. Schon wieder eine Folge, fragt ihr euch vielleicht. Ja, denn schon wieder ist ein großes Spiel in den Geschichtsbüchern, und zwar das Champions League-Finale. Und da wollen wir, Moritz und ich, uns natürlich nicht nehmen lassen, auch das nochmal für euch zu analysieren. Deshalb grüße ich dich ganz herzlich. Hallo Moritz.
Grüße Anton. Ich würde direkt mal reinstarten mit einem Statement, das du dann gerne kommentieren darfst. Ich würde sagen, der Fußball hat gewonnen im Champions League-Finale.
Das habe ich auch sehr viel gelesen auf den Social-Media-Plattformen und dem schließe ich mich an. Es war so ein bisschen zwiegespalten bei mir. Ich muss sagen, wir können mal ganz, ganz kurz die Rahmenbedingungen überhaupt hervorrufen. Paris gegen Arsenal hieß das Finale. Am Ende wurde es im Elfmeterschießen entschieden und Paris Saint-Germain hat sich tatsächlich durchgesetzt. Und du hast es schon durchklingen lassen, der Fußball hat gewonnen. Da gehe ich komplett mit. Ich muss allerdings sagen, meine Sympathien, meine Hoffnungen so ein bisschen lagen eher pro Arsenal. Wenn man es aber jetzt rein objektiv betrachtet, dann hat das in Anführungsstrichen richtige Team gewonnen, das Team, was den Sieg mehr verdient hatte.
Ja, interessant. Also ich war tatsächlich klar für PSG. Weiß nicht, wie kannst du gleich mal erklären, wieso du eher für Arsenal warst? Für mich war es halt so ein bisschen vor allem dieses, welchen Fußball sie spielen und wie sympathisch mir die Mannschaft ist auch dadurch. Und da hatte ich jetzt auch kein Problem damit, dass sie letztes Jahr schon den Titel geholt haben. Außerdem finde ich es einfach lustig, dass PSG seit Kylian Mbappé weg ist, die Champions League gewinnt. Das ist schon krass, auch eine witzige Randnotiz. Aber ja, also zum Spiel, Respekt an Arsenal, die eine brutal gute Defensivleistung gemacht haben. Ich will nur nochmal zurück erinnern ans letztjährige Finale gegen Inter, Paris gegen Inter, wo alle auch gesagt hatten, Inter, bockstarke Verteidigung, da muss PSG erstmal durchkommen und dann haben sie gar kein Land gesehen, sind dann 0-5 untergegangen in München. Also das ist hier, davon waren wir hier weit weg bei diesem Finale und dass es dann erst im Elfmeterschießen entschieden wird, das sagt natürlich was über Arsenals Verteidigungsqualitäten aus, aber genauso vielleicht auch über die Schwierigkeiten, die PSG in dem Spiel hatte, das kann man, finde ich, schon auch so sagen, bis zum Elfmeter, der sie dann eben wieder ins Spiel gebracht hat, nach einer guten Stunde, 65. durch Dembélé, waren sie nicht besonders gefährlich. Also da hatten sie, finde ich, große Probleme. Und ja, ich habe einfach gehofft, dass es halt nicht so ein 0-1-Finale wird. Und am Ende wird Arsenal dann durch dieses Busparken Champions-League-Sieger. Aber auch das ist natürlich eine Leistung. Von daher trotzdem Respekt am Ende, wenn man sich auch die Statistiken anschaut. 3/4 Ballbesitz bei Paris, 21-7 Schüsse. Pässe 806-196, auch die Passquote bei PSG über 90%, bei Arsenal unter 70%, das ist schon sehr krass, aber ja, sag du gerne, wie du es siehst und warum du Arsenal die Daumen gedrückt hast.
Genau, ich versuche das Ganze mal so ein bisschen aufzurollen. Zum einen das Thema, also ich habe jetzt nicht die eine Lieblingsmannschaft aus der Premier League, von der ich wirklich Fan bin. Aber wenn da einer so ein bisschen hinkommt, dann war es zumindest über lange Zeit Arsenal einfach, keine Ahnung, da spielen einfach noch so ein bisschen von früher mit Arsène Wenger, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Vieira, so die Ära. Da habe ich so ein bisschen das erste Mal auch bewusst wahrgenommen, was die Premier League ist in jungen Jahren. Und von da spielt immer noch so ein bisschen Arsenal-Sympathie einfach mit. Und ich habe es ihnen overall gegönnt, du hast es aber vollkommen richtig gesagt, bei diesem Spiel, das war ja viel zu wenig. Das hat einfach, da ist nicht wirklich was auf den Platz gekommen und ich bin auch der festen Überzeugung, dieses frühe Tor für Arsenal war das Schlechteste, was dem Spiel hätte passieren können. Ja. Denn dadurch konnten sie dann eben versuchen, den Bus zu parken und das haben sie dann ja auch gemacht, du hast es schon angesprochen, 75% Ballbesitz für Paris Saint-Germain. Viel mehr Torschüsse, viel mehr Pässe. Unglaublich verdienter Sieg. Aber es war eben ein echter Abnutzungskampf, weil Arsenal einfach gut verteidigen kann. Das hat sie ja diese Saison auch so stark gemacht. Das hat sie unter anderem die Premier League gewinnen lassen. Und deshalb hat sich's eben doch noch so lange gestreckt. Ein ganz kleiner weiterer Punkt noch, warum ich ein bisschen mehr pro Arsenal war. Es war jetzt auch nicht so, dass ich 100% Arsenal, scheiß Paris, sondern ne, eher so vielleicht 70-30 oder eher so 60-40 vielleicht. Aber es ist so ein bisschen, als das war damals schon bei Real Madrid der Fall und jetzt auch wieder. Man hofft so ein bisschen, zumindest ich als Bayern-Fan, dass Bayern dann die nächste Mannschaft sein kann, die vielleicht die Champions League zweimal in Folge gewinnt. So, damals war es ja Real Madrid, die das erstmals geschafft haben, dann sogar dreimal in Folge gewinnen konnten. Und jetzt eben Paris Saint-Germain, die zweite Mannschaft überhaupt erst in der Geschichte, die sich zweimal in Folge zum Champions-League-Sieger krönt. Das ist unfassbar. Dadurch, dass Real das jetzt schon einmal geschafft hatte, wirkt es gar nicht mehr so krass, aber man muss sich das mal vorstellen. Also ich glaube, für Arsenal zum Beispiel war das ja eine historische Chance. Das letzte Finale allein liegt 22 Jahre zurück. Nee, stimmt gar nicht, das war die Meisterschaft, Entschuldigung. Das letzte Finale liegt 20 Jahre zurück, so rum. Also 20 Jahre haben sie jetzt auf diese Möglichkeit überhaupt quasi aufgebaut und gehofft. Und Paris hat jetzt einfach zweimal in Folge geschafft. Das muss man auch in höchsten Tönen loben. Du hast es angesprochen, dass du auch die Mannschaft von Paris einfach, wie sie Fußball spielt und auch generell auch sympathisch findest. Und da muss ich halt voll mitgehen. Das ist einfach so, dass sie es geschafft haben, dass Luis Enrique es geschafft hat, eine Mannschaft zu formen, die man, ich sag's mal so ein bisschen drastischer, guten Gewissens anfeuern kann, weil die Spaß machen, weil die auch teils humble sind, weil sie sich wirklich als Mannschaft präsentieren, weil da keiner irgendwie rumzickt oder sonst was. Ein Dembélé ist von einem Problemprofi zu einem Vorzeigeprofi gereift innerhalb von ein paar Jahren, unter Luis Enrique, bei Paris und jetzt der Anführer des Back-to-Back-Champions-League-Siegers. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte und da muss ich auch einfach meinen größten Respekt, größtes Lob auch aussprechen in Richtung Paris.
Ja, total. Also man muss immer, finde ich, nochmal darauf hinweisen, weil das teilweise unterzugehen scheint, dass Paris immer noch sehr viel Geld ausgibt für Spieler. Es ist jetzt nicht so, dass sie da einen João Neves irgendwo für 500.000 aus der dritten portugiesischen Liga entdeckt haben. Nein, für diese Spieler haben sie trotzdem 40, 50, 60, 70 Millionen ausgegeben. Aber es ist eben schon einfach ein klarer Kurs, eine klare Kursänderung im Vergleich zu vor noch 5, 6 Jahren, wo man einfach ganz große Namen, die allergrößten Namen irgendwie zusammenbekommen wollte. Und so hat man jetzt halt zum einen den noch Entwicklungspotenzial quasi mit eingekauft, indem man halt viel jüngere Spieler kauft und man hat Spieler eingekauft, die charakterlich in die Mannschaft passen, die ja teamfähig sind, die hungrig sind, finde ich, hat man auch sehr das Gefühl, das sind alles Spieler, die sich coachen lassen wollen von Luis Enrique und deshalb eine sehr, sehr gute Arbeit da und da gibt es eben auch andere Vereine, die mehr Geld ausgeben und das nicht so gut hinbekommen. Von daher kann man das definitiv mal ja mit einem Kompliment irgendwie dann auch kreditieren. Ich fand es lustig, als du gesagt hast, so verdammt, jetzt hat Paris diesen großen Titel, das zweite Team zu sein, das die Champions League hintereinander gewonnen hat. Also ich glaube, da gibt es jetzt keine eigene Vitrine im Vereinsmuseum.
Nein, nein, das nicht, aber es ist ja einfach was sehr Besonderes trotzdem noch. Also ich finde, nur weil es jetzt schon mal ein Team gab, das das geschafft hat, klar, ist nicht mehr das ganz, ganz große Erfolgserlebnis, sag ich mal, nee, wie sagt man das, Achievement sozusagen, aber es ist ja trotzdem etwas, was für immer unglaublich bleiben wird. Also vielleicht straft Paris mich Lügen und macht das jetzt einfach die nächsten paar Jahre so weiter. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es sehr wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird, dass in naher Zukunft wieder ein Team zweimal gewinnt. Wie gesagt, möglich ist also, es, aber ja, so wie die gerade spielen, gut. Also, aber
ich gehe mit, dass es besonders ist, dass es auch so lange eben kein Verein geschafft hat, bis es dann Real geschafft hat. Ich glaube, es war 14, 15, 16, so diese Zeit.
Ja.
Aber ich, also, es geht doch jetzt keiner rum von Paris und sagt, ey, wir sind übrigens, wir sind die Zweiten, die das erst geschafft haben. So als ob das so ein bisschen wie St. Pauli mit Weltpokalsieger-Besieger. Also, das damit, da druckt doch jetzt keiner T-Shirts.
Nein, also, da hast du vollkommen recht. Aber das ist ja kein, wie gesagt, Titel, sag ich mal. Also, man selber, wenn die jetzt sagen, von ihrer Erfolgszeit in 30 Jahren erzählen, ihren Enkelkindern, dann sagen sie, ja, wir haben es übrigens auch geschafft, zweimal in Folge die Champions League zu gewinnen. Da waren wir erst die Zweiten, die das überhaupt jemals geschafft haben.
Warst du Teil dieses legendären Teams, das zum zweiten Mal die Champions League zweimal hintereinander gewonnen hat?
Ja, klar, das bin ich. Das bin ich, genau. Gut, dass du mich erkennst. Nein, ich weiß genau, was du sagen willst, aber es ist trotzdem einfach ein unglaublicher Erfolg, dass sie das geschafft haben, weil es einfach was ganz Besonderes trotzdem noch ist. Ich möchte nur, dass das nicht untergeht, nur weil es jetzt schon einmal passiert ist, aber ich weiß trotzdem ganz genau, was du meinst, und du hast ja auch recht damit. Ja, es gab noch so ein paar Stories auch rund um das Spiel, sehr positiver Natur aus deutscher Sicht, muss man sagen, nämlich gleich zwei. Zum einen Kai Havertz, der Torschütze für die Gunners zum 1:0, zum frühen 1:0, wie eben schon angesprochen, eigentlich aber eher schlecht für das Spiel aus neutraler Sicht gewesen, weil Arsenal sich dann voll zurückgezogen hat, aber Kai Havertz zeigt, dass er nach seiner langen Verletzung und auch zuletzt wieder kurzen Unterbrechungspause voll da ist, was schön für ihn ist, gut für Arsenal ist, gut auch mit Blick auf die WM ist. Und er hat sogar Geschichte geschrieben, hat sich in einen elitären Kreis mit eingetragen, denn er ist einer von, ich sage noch nicht wie vielen, aber nur ganz wenigen Spielern, die in einem Champions-League-Finale für zwei verschiedene Teams getroffen haben. Weißt du, welche beiden Spieler die anderen sind?
Ja, Anton, ich habe dir vor der Aufnahme gesagt, ich habe einen Quiz vorbereitet.
Ich weiß, ich wusste, dass das mit drin ist. Ich dachte mir, vielleicht hast du genau das nicht drin. Und ich kann dich hier auch noch mal einmal was abfragen. Aber gut, dann weißt du, diese Antwort kenne ich auch.
Also mein Quiz
ist
so ähnlich, es ist nicht ganz das Gleiche.
Okay, ich bin gespannt. Also schon mal für euch, es kommt auch noch ein kleines Quiz zum Abschluss der Folge. Ne, aber für Kai Havertz toll, wirklich historisch, da auch noch mal zu treffen. Ganz bitter natürlich trotzdem die Niederlage. Man hat gesehen, wie traurig und emotional angefasst die Arsenal-Spieler danach auch waren. Wie gesagt, es war einfach für sie auch eine absolut historische Chance. Und dann eben noch die Schiedsrichterleistung. Denn die war auf jeden Fall mal auf Champions-League-Niveau. Daniel Siebert, überragend, oder?
Absolut überragend. Aber Anton, ich dachte, wir haben ein Schiedsrichterproblem in Deutschland. Das kann doch gar nicht, das kann doch nicht zusammenpassen.
Das ist durchaus merkwürdig, ja. Nee, es gibt ja wirklich auch die sehr, sehr guten deutschen Schiedsrichter. Ich finde nur, manchmal ist auch das Problem, und jetzt darf es nicht wieder hier in so eine Schiedsrichter-Diskussion ausarten, dann machen
heute
wir doch noch
Zeit.
Die Stundenfolge.
Heute können wir uns mal richtig austoben.
Ich habe halt oft das Problem, dass auch gerade in Deutschland es nochmal so ein bisschen gefühlt andere Auslegungen gibt, als jetzt von der UEFA in der Champions League. Das sieht man, finde ich, ab und zu mal wieder. Und dass vielleicht in den Teams dann so viel unterschiedliche Kommunikation herrscht, dass man gefühlt gar nicht mehr auf so einen richtigen Nenner kommt. Also ne, dann sagt der VAR das, dann sagt plötzlich der Assistent an der Seite das, dann sagt der Schiri aber das. Hier hat Daniel Siebert auf jeden Fall richtig, richtig Werbung betrieben für das deutsche Schiedsrichterwesen. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, denn ja, das war einfach von vorne bis hinten perfekt. Kicker-Note 1, Zwei-Mann-Mauer-Note 1 würde ich, glaube ich, auch noch hinterher schieben.
Absolut, ja. In der großen Zwei-Mann-Mauer-Bewertung hat er die Bestnote bekommen. Ich habe das eben nur so ein bisschen schnippisch gesagt, weil ich mag einfach nicht dieses, weißt du, ein Spiel, das nicht perfekt läuft und Deutschland hat ein riesiges Schiedsrichterproblem, alles ist scheiße, kannst du alle entlassen, wir brauchen halt Vollprofi-Schiedsrichter, die arbeiten ja noch was nebenher, kein Wunder, dass es nicht klappt, und dann gibt es ein überragendes Spiel von Daniel Siebert und dann plötzlich wieder alles bestens. Leute, lasst uns doch mal ein bisschen cool bleiben, sowas loben, das war eine überragende Leistung von ihm. Genauso kann es sein, dass er sein nächstes Bundesligaspiel nicht verpfeift, aber zumindest da Fehler macht und dann ist er plötzlich nicht direkt ein grottenschlechter Schiri. Mir geht einfach ein bisschen dieser Diskurs auf die Nerven, dass halt so eine gute Leistung, alles ist top, und eine schlechte Leistung und alles ist worst case, geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Ich glaube nicht, dass die deutschen Schiedsrichter so schlecht sind, wie sie oft gemacht wurden. Ich glaube, wie du eben richtig gesagt hast, geht es da oft auch um so ein bisschen dieses Zusammenspiel mit dem VAR-Team, mit den Assistenten zum Beispiel auch, mit dem vierten Offiziellen, der jetzt teilweise da schon in den letzten Wochen mal eingegriffen hat. Ich erinnere da ans Bayern-PSG-Rückspiel. Und dann gibt es eben noch das ganze Thema mit, wie ist das Regelwerk, was soll den Schiedsrichtern quasi an die Hand gegeben werden? Das sind für mich viel größere Sachen als als ein vermeintliches Schiedsrichterproblem. Der Schiedsrichter selbst, ich glaube, die sind sehr wohl gut genug. Und ja, mich nervt einfach diese Debatte, soll aber absolut nichts davon wegnehmen, was Daniel Siebert da für eine tolle Leistung gezeigt hat. Ich liebe es auch, wenn so Schiedsrichter knallhart sind bei so Zeitspielversuchen am Ende der
Ja.
ersten Hälfte, als bei Arsenal da wirklich gefühlt der ausführende Eckballschütze, glaube ich, war es, dreimal gewechselt wurde und dann hat er gesagt, gut, dann halt nicht, dann gehen wir in die Kabine. Sowas finde ich
Ja.
überragend gut und zeigt auch absolut Souveränität.
Ja, kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, außer dass du ja richtigerweise gesagt hast, dass er dann vielleicht bei seinem nächsten Bundesligaspiel nicht mehr so ganz
Ja.
performen könnte. Das ist wirklich aber auch eine Story, ne? Nicht bei der WM dabei, Daniel Siebert.
Ja, das jetzt wäre die Frage, ist der portugiesische Kollege dabei, der
Boah.
gegen die Bayern gepfiffen
Das
hat?
will ich jetzt
Gegen
gar
die Bayern,
nicht,
sagt man da.
das will ich jetzt gar nicht nachschauen, um mir
Ja,
die
ja.
Laune nicht versauen zu lassen. Nein, aber er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Du hast es, finde ich,
Absolut,
richtig schön
absolut. Ja.
herausgearbeitet. Deutsche Schiedsrichter sind bei weitem nicht so schlecht, wie sie manchmal gemacht werden. Und hier war einfach ein tolles Beispiel, nochmal zu sehen, wie gut sie denn auch sein können auf allerhöchstem Niveau.
Was ich noch ganz schön fand, Anton, hast du mit Sicherheit auch gesehen, als Gabriel dann den fünften Elfer verschoss und es klar war, PSG ist Champions League-Sieger. Er ja, hat quasi seine Mannschaft dann zur Niederlage geschossen, indem er verfehlt hat. Und Marquinhos, sein Nationalmannschaftskollege, der ja mit ihm die Innenverteidigung bildet bei den Brasilianern, direkt zu ihm gekommen und ihn getröstet. Und ich fand zwar auch. Es war jetzt nicht so ein, hey, Kopf hoch und dann ist er weitergelaufen und hat gejubelt, sondern der ist ja ewig bei ihm geblieben. Martinelli kam dann auch noch dazu, natürlich als weiterer Arsenal-Spieler, der in der brasilianischen Nationalmannschaft spielt und fand ich sehr schön und habe ich auch so intensiv irgendwie noch nicht gesehen. Also, oder ist mir zumindest jetzt nicht im Kopf geblieben, wie Marquinhos da wirklich eine Minute lang bei seinem Innenverteidiger Kumpan steht und ihm wirklich, also wirklich so Stirn an Stirn auf ihn einredet, fand ich sehr schön einfach und sehr, sehr sportlich.
Ja, tolle Szene, große Menschlichkeit davon, Marquinhos. Natürlich auch halt einfach deswegen, weil es sein Nationalmannschaftskollege ist. Eine tolle Geste. Man kann Größe zeigen im Falle eines Sieges, fast schon mehr als im Falle einer Niederlage, wenn du eben den Respekt und auch die Emotionalität des Gegners da berücksichtigst und mit einbeziehst in deine Jubelstürme. Und dann vielleicht erstmal das viel Wichtigere, nämlich das Menschliche, in den Vordergrund stellst und da deinen Kumpel tröstest, der wahrscheinlich gerade eigentlich untröstlich ist. Und das war eine richtig, richtig schöne Szene, von Marquinhos. Großes Lob an der Stelle an ihn. Ich wollte noch einmal quasi sportlich da den Bogen spannen. Du hast es richtig gesagt, Gabriel schießt da den Elfmeter und im Anschluss sagt Arteta auch sowas wie, ja, wir hatten dann schon gesagt, dass Gabriel den fünften schießen wird. Normalerweise hätten vielleicht so Leute wie Saka, Ødegaard oder auch Havertz Elfmeter geschossen. Da denke ich mir aber, wieso wechselst du die alle aus? Also klar, geht es da auch ein bisschen um, wie viel Kraft haben sie noch im Tank? Wie willst du versuchen, das Spiel vielleicht in den 90 bzw. 120 Minuten schon auf deine Seite zu ziehen? Aber dann irgendwie sozusagen, ja, wir hatten dann halt gefühlt nur noch Gabriel. Dann haben wir gesagt, der schießt den, weil Havertz, Saka und Ødegaard waren halt nicht mehr drin. Dann stelle ich mir die Frage, ja, wer ist denn dafür verantwortlich, dass sie nicht mehr drin waren?
Ja.
Du. So ein bisschen. Also klar, man weiß immer, man kann nicht genau reingucken. Vielleicht hat der eine gesagt, hier zuckt's, ich muss raus, ah, ich kann nicht mehr, ich will, ich kann, und hier und da. Aber wenn du so ein Spiel hast, was jetzt wirklich über lange Zeit sehr, sehr defensiv von dir selber geprägt war, wo du weißt, eventuell wäre es fast schon unsere beste Chance, da das 1:1 jetzt, solange es geht, zu halten und ins Elfmeterschießen zu gehen, dann nimm halt nicht deine Elfmeterschützen raus, so ungefähr.
Ja.
Also fand ich ein bisschen komisch, die Aussage dann im Nachgang, so dass er gesagt hat, ja, die waren halt alle nicht mehr auf dem Spielfeld, weil, also das hat er nicht gesagt, aber ja, weil du sie ausgewechselt hast.
Ich bin komplett bei dir. Kann man übrigens ja genauso auch über PSG sagen, die ja auch mit Dembélé, Kvaratskhelia und Vitinha, glaube ich, ihre drei
Stimmt, ja.
Top-Elfer-Schützen nicht mehr auf dem Platz hatten. Ich glaube, leider war es auf beiden Seiten, waren diese Wechsel, gerade halt diese Top-Leute rauszunehmen, waren entweder Fitness oder leistungsbegründet. Und also ich, allein Saka habe ich, ich habe das Spiel mit einem Kumpel geguckt, Grüße an Kai, der hat mir da eine Statistik vorgelesen, irgendwie nach, was waren es, 65, 70 Minuten, als Saka rausging, ein bisschen mehr sogar noch, 83, irgendwie einstellige Zahl Pässe in der gegnerischen Hälfte completed, irgendwie kein Schuss aufs Tor, also auch super dünn, was der gezeigt hat. Ja. Ødegaard ist mir auch wenig aufgefallen, ist natürlich, wie du vorhin auch richtig gesagt hast, dann undankbar als Offensivspieler, weil du halt nur noch verschiebst und in diesem Block drin stehst und nicht mehr wirklich groß in Erscheinung treten kannst. Havertz ja genauso. Dass Kai Havertz jetzt nicht 120 Minuten durchspielt, ist jetzt nicht völlig überraschend. Bei Kvaratskhelia ist vielleicht noch so der Einzige auf Paris-Seite, wo ich sage, den hätte ich noch drin gelassen. Dembélé ist dann in der Nachspielzeit kurz vor Verlängerung raus und der hat da auch Krämpfe, das hast du gesehen, genauso bei Vitinha in der 105. Der hat sich zwar selber geärgert, ja. Aber glaube ich vor allem, weil er gemerkt hat, er konnte nicht mehr. Das hast du auch gesehen, als er zur Bank gegangen ist, hat er sich direkt gedehnt. Ist, glaube ich, einfach ein bisschen unglücklich gewesen, aber ja, also diese Wechsel waren ja auch so ein bisschen, man hat dann schon ziemlich früh in der Verlängerung, finde ich, das Gefühl gehabt. Es gab ja noch diese Riesenchance von Barcola in der letzten Sekunde quasi der Nachspielzeit vor Verlängerung, die er nicht gemacht hat. Und danach hatte man schon das Gefühl, beide ja, schalten mal zwei Gänge runter und gucken, ob man vielleicht einfach so sich auf Elfmeterschießen einigt, was schon irgendwie krass ist und dann vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn man eben seine besten Schützen gar nicht mehr drauf hat.
Ja, stimmt schon. Also ich glaube, die Analyse von dir trifft es ganz gut. Also das war halt vieles auch einfach ja, der Kraft geschuldet, der Ausdauer geschuldet. Und das ist natürlich auch extrem, extrem anstrengend, so ein Finale zu spielen über die volle Distanz. Wenn ja. du da nur irgendwie 10% oder 5% deiner Leistungsfähigkeit verlierst, weil du nicht mehr 100% geben kannst, kann das eben darin münden, dass du wirklich noch das Spiel in den 120 oder 90 Minuten verlierst. Also klar, da musst du als Trainer natürlich vor allem darauf achten, dass du Leute auf dem Feld hast, die da bei 100% sind. Also klar, kann man schon verstehen. Ich fand es trotzdem halt ein bisschen merkwürdig, weil es wirkte so ein bisschen, ja gut, dann waren wir in dem Elfmeterschießen und dann konnten wir halt nur noch so ungefähr. Aber da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, vollkommen richtig. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, die ich eben schon mal so ein bisschen grob angerissen hatte. Traust du denn Paris Saint-Germain sowas zu wie Back-to-Back-to-Back und vielleicht noch darüber hinaus? Weil man muss ja schon sagen, jetzt in diesen letzten zwei Jahren, da gab es keine Mannschaft, die Paris so richtig überzeugend das Wasser reichen konnte. Sie haben die Club-Weltmeisterschaft, da haben sie gegen Chelsea, glaube ich, im Finale verloren.
Ja.
Aber ansonsten international ja wirklich alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Auch wieder übrigens über die Extra-Runde nach der Liga-Phase.
Ja. Ja.
Das war ja schon im letzten Jahr auch so, wo sie dann gerade noch so vor den Stuttgartern, glaube ich, eingelaufen sind oder so.
Ja.
Und dann am Ende plötzlich mit Abstand die beste Mannschaft waren. Also die brauchen scheinbar immer so ein bisschen, um auf Temperatur zu kommen. Aber wenn sie da sind, dann ist keiner heißer als sie.
Ja, ich habe auch vorhin gelesen, wie viele Prämien die durch diese Champions League oder allein von der UEFA quasi durch diese Saison bekommen haben. Das sind jetzt 150 Millionen Euro für den ganzen Champions League-Weg, inklusive Sieg, inklusive auch quasi Qualifikation für den UEFA Supercup und so weiter. Also das ist schon nicht schlecht. Also da kannst du ein paar Gehälter von bezahlen. und ich habe ja die Theorie, dass sie einfach das extra Heimspiel in den Playoffs noch mitnehmen wollen. Also die denken sich halt, das sind ja quasi Einnahmen einfach. Ist ja kein Problem.
Ja, schlau.
Einmal das Stadion, einmal den Prinzenpark voll machen, ist auch nicht schlecht. Why not? Also,
das ist halt,
so läuft wie bisher.
Das ist halt das Gute, wenn deine Liga deine Spiele dann zwischen den wichtigen Spielen genau. einfach absagt, dann kannst du einfach auch noch so viele dazwischen mitnehmen, wie du willst. Und dann, wenn es drauf ankommt, sagst du halt, ja, warte mal, aber da brauchen wir dann wieder eine Pause. Okay, können wieder spielen.
Ich habe gerade einen Geistesblitz. Wir müssen unbedingt etablieren, und ich bin mir sicher, dass wir hier die Ersten sind, die drauf kommen, die französische Woche. Das sind nämlich anderthalb Wochen von Spiel zu Spiel.
Oh ja, oder? Das ist
Englisch,
sehr gut.
Ja. Englische Woche ist ja mittlerweile klar, irgendwie zweimal die Woche spielst du. Französische Woche ist, du spielst unter der Woche, hast am Wochenende frei und spielst dann erst wieder am nächsten Wochenende.
Das ist überragend, ja. Ich hoffe, das setzt
also
sich
hier,
durch.
Also hier Copyright.
Ja. Melden wir jetzt sofort an nach der Folge.
Ja, zu deiner ersten Frage, der Threepeat sozusagen, kriegen sie es nochmal hin nächstes Jahr? Warum nicht? Also ganz ehrlich, es gibt keine Mannschaft für mich, die so gute Voraussetzungen hat, das nochmal zu schaffen, als die Pariser. Für mich dann die Bayern dahinter eigentlich. Von daher, das wird auch in der nächsten Saison wieder spannend werden. Einfach weil bei den beiden Teams merkst du einfach, da stimmt intern alles. Da ziehen alle am selben Strang und die Qualität ist auch da. Der Trainer ist gut und wird nicht irgendwie zum Thema gemacht. Von daher denke ich, Paris 1, Bayern 2, was so die Favoriten angeht. Muss man schauen, was Real macht unter Mourinho. Das kann, glaube ich, in beide Richtungen abgehen. Aber ja, Barcelona, bin jedes Jahr eigentlich so ein bisschen pro Barcelona, aber irgendwie haben sie, finde ich, nicht im ganzen Kader auf jeder Position die Qualität, die es braucht. Die sind auf vielen Positionen unglaublich gut besetzt, aber auf manchen dann einfach nicht gut genug. Und das kostet sie dann irgendwie die Champions League oder die ganz großen Spiele, habe ich das Gefühl.
Ja, auf Barcelona bin ich auch sehr gespannt. Genau wie auf Real. Also die beiden sind für mich natürlich automatisch immer mit Anwärter auf solche Turniere. Aber du sagst es vollkommen richtig. Also bei Real ist jetzt komplett eine Wundertüte. Bei Barca fehlt vielleicht noch so dieser letzte Kick. Wobei man sagen muss, sind auch ein bisschen bitter ausgeschieden dieses Jahr gegen Atletico, also mit diesen gelb-roten, roten Karten, also die okay waren, aber ich meine, trotzdem ist es ja blöd für dich, so ein Spielverlauf zu haben. Dementsprechend, klar, da kann was gehen. Lamine Yamal wird im Zweifel auch nur noch immer besser, wenn er denn jetzt mal volljährig ist. Nee, Spaß, eben, also das ist er ja schon, aber ist er schon? Nee, ist er noch gar nicht, oder? Ich weiß
ja, doch.
Ja, also, eimerweise, muss. Ne? Genau, 18 ist er schon. Aber der wird im Zweifel ja auch immer noch besser
gefeiert,
und besser groß. Und besser. Stimmt. Groß, mit groß und klein. genau. Aber genau, der kann halt auch immer der X-Faktor bei allem sein. Ich bin sehr gespannt, auch wer so die Lewandowski-Nachfolge antreten wird. Alvarez wurde ja schon lächerlich gemacht von Atletico da mit diesem Post im Tausch für Lamal vielleicht. Lamine Yamal, nicht Lamal. ja, also spannend. Gibt ein paar. Bayern sehe ich auch dahinter und dann muss man mal schauen. Man City zum Beispiel jetzt mit Maresca statt Guardiola, obwohl sie sich quasi wie aus dem Ei gepellt gleich aussehen, glaube ich nicht, dass das direkt wieder eine Titelanwärtermannschaft wird. Die müssen sich erstmal finden.
Das kann gut sein.
Gut, dann glaube ich, können wir zum spaßigen Teil des Ganzen hier übergehen.
Endlich.
Und zwar zu deinem Quiz. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich hoffe, du hast jetzt nicht alle Antworten schon parat, aber wie gesagt, es weicht ein bisschen ab von dem, was du vorhin gesagt
vermutlich
hast.
Vermutlich schon. Ich meine, ich bin ein Fußball-Lexikon.
Es geht um alle Linksfüße, die in den 50er Jahren im Weltpokal. Nein, es geht um alle Spieler, die seit dem Jahr 2000 in mehreren Champions-League-Finals ein Tor erzielt haben. Also muss nicht für verschiedene Vereine sein. Es gibt 9 Spieler, Kai Havertz
ist jetzt der
9. geworden.
Okay, krass. Seit 2001, meinst du?
Seit 2000. Inklusive 2000.
Boah. Ja, dann mache ich erstmal die, wo ich ja auf jeden Fall weiß, dadurch, was ich da eben sagen wollte. Cristiano Ronaldo. Kai Havertz.
Der ist der Einzige, der in 3 verschiedenen getroffen hat.
Ach, stimmt. Ronaldo. Ja, für United, Real.
Genau, 2008 für United, 14 für Real, 17 für Real.
Dann Kai Havertz hatten wir gerade, genau. Und für Chelsea und Arsenal. Und die Legende natürlich noch, Mario Mandzukic. Riesentor für Juve gegen Real zum Ausgleich damals. Am Ende ging es dann doch recht deutlich an Real, das Ganze. Aber Fallrückzieher im Finale, da weiß ich noch genau, wie wir ausgerastet sind in der Freundesgruppe, unten im Partykeller geguckt. Und dann natürlich für die Bayern auch ein sehr, sehr wichtiges Tor. Okay. Hat Messi das Kunststück geschafft? Ich weiß noch, sein legendäres Tor gegen Arsenal damals per Kopf.
Das war gegen United.
Gegen United, genau, sorry. Jetzt war
2009,
Arsenal,
genau.
Arsenal verblendet.
Und 2011 hat er es nochmal geschafft.
Okay, ja. Hätte mich gewundert, wenn der es nicht auch geschafft hätte. Okay. Dann Sergio Ramos.
Ja, 2014 und 16.
Mhm. Dann haben wir ja schon mal 5. Das ist ja nicht ganz ordentlich. Ich Ich habe irgendwie so im Gefühl, aber das ist nicht ganz richtig. Irgend noch ein Realstürmer, vielleicht sowas wie Morientes oder Raul oder sowas.
Raul hat es geschafft, ja. 2000 und 2002. Wie konnte man es vergessen?
Ja. Ja, diese Zeit war krass. Also da waren ja selbst wir noch ein bisschen zu jung, um das so richtig mitzuschneiden.
2000 das Champions League Finale, weißt du noch? Bestimmt, oder?
War das nicht auch Real gegen Juve?
Nee, das war Real gegen Valencia.
Ach, Valencia, genau, so rum, ja.
Morientes, McManaman und Raul.
Aber getroffen. Ja, guck, Morientes, deswegen. Ich hatte irgendwie, Morientes hatte ich im Kopf als Ei, zumindest, dass er mal im Finale getroffen hat. Ich wusste jetzt aber nicht, ob er noch einen.
Und dann 2002 natürlich das Spiel gegen Leverkusen. 2-1, Raul mit dem Führungstor, Lucio Ausgleich und dann das legendäre Zidane-Tor, an das wir uns alle erinnern können.
Ja.
Dieses Volley-Tor von der linken Seite. Im Hampton Park in Glasgow übrigens. Gut, auch Anton, dann fehlen dir noch drei Herrschaften. Einer ist schon ein bisschen länger her, aber die anderen beiden solltest du auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Hat Dembélé letztes Jahr auch schon getroffen und jetzt wieder mit dem Elfmeter? Oder hat er letztes Jahr...
Ist hier nicht in der Liste, also ich vermute nicht. Ich hoffe. Ich hoffe, die Liste...
Was? Also, da mache ich sofort Recherche hier. 5-0-Sieg. Und tatsächlich hat Dembélé in diesem Finale letztes Jahr kein Tor gemacht. Also...
Ein Penalty Merchant.
Ja, der kann es halt nur so, Merchant.
Ne? Okay. Also, er hat doch doppelt. Mayulu hat getroffen. Ich weiß nicht,
ja, genau. Kvaratskhelia sogar auch eins. Und Hakimi zum Start.
Ah ja.
Okay, also was hatten wir so für Finals die letzten Jahre? Also ist ein Bayern-Spieler dabei, frage ich mich gerade noch. Ich weiß es nicht. Nee. Real ist immer gut. Aber Real ist gut.
Real ist
gut.
Real ist sehr gut.
Ist es dann sowas wie Benzema zum Beispiel?
Nein. Hat aber mit Benzema zusammengespielt. Beide sogar. Wir haben nur noch zwei Leute, auf die das zutrifft.
Es ist Gareth Bale.
Gareth Bale ist einer, ja. 14 und 18.
Mhm.
14 müsste gegen Atletico gewesen sein. 18 dann das Fallrückzieher-Tor. Gegen zwei sogar, glaube ich, ne, in dem Spiel. Dieser
Distanzschuss, genau,
den Karius da hat reinrutschen lassen. Der war, glaube ich, auch von Bale.
Ja, richtig. Mit Benzema zusammengespielt, sagst du, also ja, wahrscheinlich auch wieder ein Real, also muss ja Realspieler dann sein.
Denk mal an die letzten Finals.
Aber die letzten waren doch das 2018 und 2022 oder so, waren das gegen Dortmund, oder? Ach nee, sie hatten dazwischen noch eins, oder wie?
Die 22 war nicht gegen Dortmund. 24 war gegen Dortmund.
Ah. Ja, dann muss es ja eigentlich Vini Junior sein.
Das ist richtig, Vini Junior, ja.
Krass, dass der
22
auch schon...
22 war gegen Liverpool,
ja,
wo Toni Kroos danach im Interview war. Und 24 dann gegen Dortmund, ja.
Ist so krass, ja, stimmt eigentlich. Aber ich habe mir nämlich schon gedacht, als er gegen Dortmund wieder getroffen hat, so, weil Vini ist ja jetzt nicht der größte Sympathieträger und jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsspieler, aber ich dachte mir dann auch so, Alter, krass. Der trifft halt auch einfach schon wieder im Champions-League-Finale, was wirklich viele, wie wir jetzt gerade merken, viele Spieler überhaupt niemals schaffen. Oder wenn, dann vielleicht mit Glück nur einmal. Und jetzt hat er sein zweites Finale, sein zweites Tor so ungefähr, dachte ich mir damals noch. Also, aber hatte ich jetzt gerade trotzdem schon wieder so ein bisschen verdrängt. Aber ja, krass. Über die fußballerische Qualität von ihm muss man sich ja auch wirklich nicht unterhalten.
Ja, also dir fehlt nur noch einer. Und der, so, das schließt... Ja, genau, du hast jetzt Vini und Bale genannt.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Das schließt eigentlich wunderschön den Kreis, denn er hat sein erstes Finaltor erzielt im Champions League-Finale vor 20 Jahren, Arsenal gegen Barcelona. Im letzten Finalauftritt Arsenals.
Also, ich weiß, glaube ich, noch, dass für Arsenal Sol Campbell getroffen hat. Und für Barca waren es dann. Wer war das nochmal? Verdammt. Ja, nee, geht ja nicht. Ronaldinho ist ja Quatsch. Nee.
Mittelstürmer.
Mittelstürmer bei Barca zu der Zeit. War das nicht Eto?
Yep. Samuel Eto.
Eto! Ach so, natürlich. Und bei Inter dann nochmal? Nee, Quatsch.
Nee, nochmal noch für Barca. 2009 Inter gegen war Man United.
Diego Milito. Ich will es gar nicht wieder aufrollen, die ganze Geschichte.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das müsstest du doch noch wissen.
Okay, krass. Ja, ja
nee, genau. Es war 2009 gegen United. 2011 war auch gegen United. Also das 0-9 und 11 waren die beiden Finals, in denen Messi getroffen hat. Und eben im ersten auch Eto.
Okay, krass. Ich hatte nicht,
ich glaube, das zweite war dann das mit dem Messi-Kopfball.
Ja, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass Eto damals gegen Arsenal auch schon getroffen hat.
Ja, war Ausgleich in der Schlussphase, 75., 76. Lehmann glattrot gesehen damals, weil er, glaube ich, aus dem Tor kam und ihn abgeräumt hat. Ja. Und dann noch Belletti mit dem Siegtor, mit dem 2.
Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es noch ein Außenverteidiger weiter getroffen war. Irgendwie Silvinho wollte ich erst sagen, aber dachte ich, der hat den nicht in zwei Finals getroffen, weil ich wusste, dass irgendein Außenverteidiger oder so auf jeden Fall ein Tor gemacht hat und wusste aber nicht mehr den anderen. Aber ja, cool. Sehr, sehr geil. Also die Zeit damals, 2006, das war wirklich auch mein Peak an Barca und auch ein bisschen Arsenal-Fan sein. Ne? Also was man da für Mannschaften hatte mit Ronaldinho bei Barca, war mein absoluter Lieblingsspieler zu der Zeit. Puyol, Eto'o, Deco und dann halt bei Arsenal mit Henri, Pires, Fabregas, Sol Campbell, Lehmann. Also es war einfach schon sehr, sehr geil, diese Zeit. Bergkamp, Van Persie. Ja. Ach, herrlich.
Jungberg, Alexander Klepp.
Die Legenden, Senderos. Philipp Senderos. Sehr, sehr nice. Geil. Geiler Spieler. Das war richtig, richtig schön. Ja, ich bin nicht ganz unzufrieden. Bisschen Hilfestellung von dir brauchte ich, aber es ist auch gar nicht jetzt so selbstverständlich, glaube ich, zu wissen. Also falls ihr da draußen es besser wusstet, Chapeau. Und dir, Moritz, vielen Dank für das Quiz. Vielen Dank für diese Aufarbeitung, dieses doch dann, nicht hochspektakulären, aber doch auch irgendwo spannenden Champions-League-Finals. Und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und seid euch sicher, es geht weiter mit unseren Folgen, denn die WM steht vor der Tür.
Danke dir genauso, Anton. Danke euch. Und Anton hat es gesagt, ihr habt ihn gehört, es geht weiter. In einer Woche hören wir uns hier zu unserer ganz großen WM-Vorschau, also 3-4 Tage vor dem Turnierstart. Schauen wir uns hier jede einzelne Gruppe jeweils eine halbe Stunde an. Detaillierte Analyse von Haitis Verschiebungsverhalten und dann seid ihr sowas von vorbereitet auf die anstehende WM. Ich kann es kaum erwarten.
Ich freue mich auch schon sehr. Vielen, vielen Dank. Und bis dann.
Ciao.
Folgt uns auf